Ladies and gentlemen, we proudly present the Wayne Show.
The Dynamo host, Mitch Bost, Marco Young.
Wie geil ist das denn, dass man mit GarageBand und ein bisschen Fantasie epischen Sound machen kann. Aber alles, meine Lieben, muss auch mal ein Ende haben. Epic aus. Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen nochmal zur Ausgabe Nummer 16 des Wayne Podcastes, des Human Marketing Podcastes hier auf Sumago. Mein Name ist Marco Young und wie immer führe ich euch durch diese Stunde oder vielleicht ein bisschen mehr. Mal gucken, wie wir in dieser Ausgabe durchkommen. Was erwartet euch hier? Das Hauptthema wird sich um KPIs für SEO drehen. Ein Thema, wo ich gar nicht genau weiß, wie lange ich da reden werde, weil ich meinen Senf einfach mal dazugeben werde und für mich das Thema relativ klar ist. Ich glaube aber von der Größe her, dass für den einen oder anderen da draußen, und das haben auch die Diskussionen in Facebook gezeigt in der letzten Woche, doch ziemlich groß ist und sehr viele Fragezeichen da sind. Deswegen will ich es als Hauptthema mit reinnehmen. Wie lange ich mich darüber auslasse, weiß ich gar nicht, weil für mich ist das Thema, wie gesagt, relativ klar. Dann habe ich eine Sache, die ich verkünden will, und zwar hinten in der Show bei den Event-Tipps. Ich hatte ja in Facebook in der letzten Woche schon gesagt, dass ich extrem genervt bin davon, wenn bestimmte Sachen in einigermaßen trockenen Tüchern sind, das heißt, sich zwei Parteien geeinigt haben, man aber über das Thema noch nicht so richtig sprechen kann und es nicht so richtig rausdrücken kann, weil ja irgendwie ein paar Parameter einfach noch nicht stimmen. Es ist noch keine Pressemeldung geschrieben, es ist noch kein Blogpost geschrieben, bestimmte Fragen sind noch zu klären. Grundsätzlich hat man sich aber geeinigt. Dann finde ich diese Phase extrem anstrengend. Und um was es sich bei diesem großen Mystery handelt und warum es mir so wichtig ist, das erfahrt ihr in den Event-Tipps hinten raus. Ja, wir haben ja hier eine Reihenfolge in diesem Podcast, den wir immer probieren einzuhalten. Und das beginnt mit dem Housekeeping und so wollen wir auch in dieser Ausgabe starten.
Glaubst du, Brain ist der Core der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene.
Ja, wir starten hier traditionell immer mit dem Housekeeping und in dieser Ausgabe will ich einfach mal die Kommentare noch ein bisschen durchgehen, die in der letzten Ausgabe Nummer 15 bei Wayne aufgelaufen sind. Das waren jetzt gar nicht so viel, aber eins hat sich herauskristallisiert, dass viele Leute den Martin Missfeld relativ cool finden, weil er, ich glaube, dass viele ihn gar nicht so menschlich eigentlich so richtig kennen, aber dass viele sehr doll anerkennen, was er da draußen an den Start bringt. Und ich glaube, man kann diesen Charakterzug von Martin wirklich als Paradebeispiel dafür heranziehen, konsequent an bestimmten Themen einfach zu arbeiten. Und der Erfolg von seinen Projekten gibt ihm ja recht. Wer einfach mal guckt, was der Kerl auf YouTube veranstaltet hat, was der Kerl mit der Bildersuche veranstaltet hat, was der Kerl mit seinen Projekten veranstaltet hat, das ist schon eine Sache, an der auch ich mich orientieren kann. Einer, der immer auf sehr vielen Hochzeiten tanzt, aus dem Problem heraus, dass ich immer sehr, sehr viele Ideen habe, kann auch ich mir eine Scheibe davon abschneiden, konsequent an bestimmten Themen zu arbeiten. Und das ist in den Kommentaren nochmal sehr gut rausgekommen, lieber Martin. Ja, dann können wir auch gleich den Sprung machen in die Blog-Themen, weil in der letzten Ausgabe war jetzt nicht so viel zum Nachbesprechen. Das kann sich natürlich ändern. Dieser Podcast lebt auch ein bisschen davon, dass ihr in die Kommentare bestimmte Meinungen von euch reinschreibt und das führt so ein bisschen zur Interaktion. Kennt ihr das noch? Interaktion. Da ist auf der einen Seite jemand, der macht was, und auf der anderen Seite ist jemand, der macht was. Beide Seiten müssen sich Zeit nehmen und dann kommt sowas wie eine Diskussion oder eine Interaktion raus. Und das kann man auch in so einem Podcast machen oder in den Shownotes, in den Kommentaren zu den Shownotes. Und da seid ihr herzlich eingeladen, da noch ein bisschen mehr zu machen. So, meine Lieben, dann kommen wir zum Perspektiving. Und das ist ja eine Sache, die wir seit 3 Ausgaben jetzt hier so am Start haben. Das ist so neu, dass ich auch in dieser Ausgabe noch gar keinen Jingle dafür habe. Aber was ich so an Resonanz gekriegt habe, ist eigentlich relativ positiv. Ziel ist eigentlich, ein paar Leute aus der SEO-Szene aus meiner Sicht zu beschreiben. Das hat einmal den Vorteil, dass ihr einen Blick auf die Leute bekommt. Das heißt, wenn ihr sie noch nicht kennt, wisst ihr, wie die Leute vielleicht so ticken, zumindest aus der Sicht von Marco Young. Und die Leute, die ich behandle, kriegen vielleicht auch nochmal so eine externe Sicht, weil man kennt sich zwar, aber man kennt sich auch nicht so gut, dass man genau weiß eigentlich, wie der andere auf den anderen wirkt und wie die Wahrnehmung eigentlich bei dem anderen ist. Und damit möchte ich mal so ein bisschen aufräumen oder die Chance zumindest nutzen, da einfach ja, in den beiden Seiten ja, aufzuräumen und einfach ein bisschen Wissen zu teilen, zumindest das Wissen von Marco Young zu teilen. In dieser Ausgabe soll es gehen um den guten Jens Fauldraht. Den kenne ich wirklich schon seit ewigen Zeiten, weil er auch schon seit ewigen Zeiten eigentlich Mitglied der SEO-Szene und der SEO-Community ist. Ich kann mich noch erinnern, lieber Jens, dass wir uns kennengelernt haben, glaube ich zumindest, da kannst du mich gerne belehren, in irgendeinem Jahr, ich weiß das Jahr gar nicht mehr, auf jeden Fall auf der Popcorn-Konferenz, veranstaltet von Abacus. Das war ja damals noch eigentlich so der zentrale Anlaufpunkt, wo alle SEO sich versammelt haben. Abacus hat eigentlich da angefangen, so den Konferenzzirkus zu starten, auch wenn der jetzt faktisch nicht mehr vorhanden ist. Also den Posten haben sie irgendwie aufgegeben. Aber damals war es noch so, dass wir uns alle getroffen haben, irgendwie im Jack the Rippers und in anderen Lokalitäten. Und einfach eine schöne Networking-Zeit miteinander hatten. Da war eigentlich so, dass mit Vorträgen überhaupt noch nicht so, sondern man wollte sich einfach kennenlernen und treffen und sich einfach austauschen und fachsimpeln. Und da bist du mir über den Weg gelaufen. Jens hat mich also irgendwie angesprochen und hat gesagt, hey Marco, ich habe dich irgendwie schon eine ganze Weile auf dem Schirm und ich bin hier der, der bei Inhouse-SEO schreibt über seine Erlebnisse als Inhouse-SEO bei der Telekom. Und wir hatten, glaube ich, auch schon mal miteinander gechattet oder irgendwie kommuniziert miteinander, aber so richtig konnte ich dich damals noch nicht zuordnen. Aber das hatte sich ja dann geändert, weil du hast mich irgendwie angefallen. Hat es, glaube ich, auch schon irgendwie ein Ding in der Krone, was ja für so ein Networking-Event überhaupt nicht verkehrt ist, sondern vielleicht eigentlich Basisvoraussetzung ist. Auf jeden Fall haben wir gleich ordentlich geschnackt miteinander und haben uns ausgetauscht und kennengelernt und da war das Eis gleich gebrochen. Wer jetzt so aufmerksam hingehört hat, der wird merken, dass der Jens nicht einer von den unkommunikativen Menschen ist, sondern ist jemand, der auch feuchtfröhlich frei auf Menschen zugeht und einfach anfängt zu quatschen. Reden kann er sowieso. Wer ihn mal gehört hat auf einer Konferenz, der wird gemerkt haben, dass er wirklich der Dieter Thomas Heck eigentlich der SEO-Szene ist. Zumindest wenn es darum geht, in Vorträgen zu reden. Beim Podcast, muss ich sagen, ist er ein bisschen langsamer unterwegs. Weiß gar nicht, woran das liegt, aber ich habe so das Gefühl, da ist er deutlich ruhiger unterwegs. Aber bei Konferenzen ist es wirklich so ba 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 und man muss echt dranbleiben, um ihm folgen zu können. Da hört man aber auch zwei Sachen raus. Nämlich auf der einen Seite ist er in meiner Empfindung wirklich ein Explosivgeschoss. Das heißt, er kann sehr aus sich rausgehen und wenn der gute Jens ein bisschen was getrunken hat, dann neigt er dazu, einfach mal hinter einem aufzutauchen und einem die halbe Schulter zu amputieren, weil er einfach auf die Schulter schlägt. Und ich bin bestimmt kein zierliches Männchen, aber er kloppt dir auf die Schulter, dass du fast zusammensacken musst. Und dann lacht er hinter dir ab und du weißt, okay, also du weißt eigentlich, du hast die Stimme noch gar nicht gehört, du weißt, es ist Jens. Und das ist auf der einen Seite so, das heißt sehr extrovertiert und sehr laut dann manchmal auch und ein Tanzbär, ja, ich nehme dich also immer wahr, dass du irgendwie auf der Bühne stehst und tanzt und immer auch gute Laune verbreitest, manchmal mir einen Hauch zu hart bist denn, weil mir die Schulter dann wirklich manchmal wehtut danach, aber so what, da weiß ich halt, wo es ist und er ist halt einer, der gerne frötzelt. Wenn ich den Jens treffe, dann frötzeln wir in erster Linie und necken uns so ein bisschen miteinander. Und das hat bei mir so ein bisschen manchmal, also ich bin ja auch so ein Schwarzhumorist und so ein Sarkasmus-Typ. Also das heißt, ich muss mich eigentlich gar nicht beklagen. Aber dadurch, dass wir beide uns so da reinsteigern in das Thema, kriegen wir relativ schwer ein Level, wo wir so sachlich über bestimmte Sachen reden kann. Zumindest kommt mir das manchmal so vor, Jens. Und ich muss mich dann richtig zwingen, auf ein sachliches Level runterzukommen mit ihm und dann geht's auch. Aber wenn du einfach mal mit dem Frötzeln angefangen hast, dann legst du halt so jeden Satz oder ich zumindest so ein bisschen auf die Goldwaage und das hat so einen gewissen Charme, also eine gewisse Eigenart. Also Gespräche, die ich mit Jens habe, sind immer besonders. Aber ich schätze sehr an den Gesprächen, dass er halt völlig anders tickt als ich. Also ich muss wirklich sagen, nicht nur, weil er bei der Telekom ist, einfach sein ganzer Werdegang, was er auch studiert hat irgendwie. Er hat ja das ganze Thema Search eigentlich auch so in der Basis studiert. Er ist ein megamäßig strukturierter, so wirkst du zumindest auf mich, und analytischer Mensch. Und das sind wirklich auch seine Stärken. Und ich glaube, das ist auch das, was ihm im Telekom-Konzern sehr weit nach oben katapultiert hat, dass er eben wirklich in großen Strukturen denken kann und wirklich auch führen kann. Er ist ganz klar in seinen Zielen. Er ist da auch sehr, sehr beharrlich. Und das sind Sachen, die teilweise mir als Charaktereigenschaft nicht so zu Teil sind und in die Wiege gelegt worden sind, weil ich schon irgendwie eigentlich auch zielstrebig bin, aber wenn ich eine Idee rechts und links habe, ich halt sehr viel ausprobiere und mich dann manchmal auch ablenken lasse, wo ich auch nicht so super analytisch bin, sondern wo ich nur sage, mir ist halt wichtig, Sachen auf die Straße zu bringen und jede Zahl im Einzelnen ist mir halt überhaupt gar nicht so wichtig, sondern ich muss das Gefühl haben, dass eine Wahrnehmung da ist und meistens korreliert das ja auch mit den Traffic-Zahlen, aber bei ihm ist es so, dass es wirklich das, was er macht, immer ganz gezielt auf ein Ziel einzahlt und wirklich immer performance-orientiert ist in großen Teilen und das schätze ich sehr an ihm. Das führt natürlich ein bisschen dazu, dass wir eine andere Herangehensweise haben und dass wir uns vielleicht in Gesprächen ja immer annähern müssen. Und auch ihr solltet wissen da draußen, wenn ihr mit Jens redet und wenn ihr Techies seid oder wenn ihr sehr strukturierte Menschen seid, dann werdet ihr mit Jens immer eine ziemlich geile Basis als Gesprächspartner haben. Wenn ihr halt so Typen seid, die halt so im Doing sind, die halt mehr machen, als dass sie analysieren, dann müsst ihr euch auf Jens sicherlich einlassen. Aber für mich ist es eine Bereicherung und es ist ja immer so, dass man sich auf Menschen, die anders sind, einlassen muss. Ja, ich glaube, ihr könnt ihn einfach ansprechen auf jeglicher Konferenz. Er ist keiner, der hochnäsig ist und der euch abprallen lässt, sondern er wird immer mit euch reden, aber er wird euch klare Ansagen machen. Und damit müsst ihr umgehen. Und ich glaube, ein paar, gerade die Großen in der SEO-Szene, die zeichnen sich auch dazu aus, dass sie eine eigene Meinung haben und dass die ein eigenes Standing haben aus den Erfahrungen, die sie in den letzten Jahren gemacht haben. Und das hat einen Wert. So müsst ihr das auch wahrnehmen. Und dann ist Jens wirklich einer an der Speerspitze, wenn es darum geht, wirklich knallhart und gerade in großen Konzernen, lastigen Strukturen, Sachen und Strukturen auf den Punkt zu bringen und gerade in Search sauber und effektiv zu arbeiten. Also ein cooler Typ, manchmal zu explosiv, nicht frei und wild, sondern sehr, sehr analytisch und sehr kommunikativ. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit ihm zu verbinden und das ist nur mein Statement. Ich hoffe, Jens, dass es nicht so sehr kritisch war. Eigentlich war es eine Lobhudelei, muss ich mal sagen, bis auf das, dass du mir immer die Schulter zerfetzt. Aber da weiß ich, wie das endet. Das nächste Mal, wenn wir aufeinandertreffen, wirst du noch stärker zuhauen. Also so schätze ich dich zumindest ein. Und dann werden wir trotzdem Spaß miteinander haben. In dem Sinne, wir gehen zu den Blog-Themen.
Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh.
So, meine Lieben, dann lasst uns mal starten mit dem Blog-Thema. Ich habe hier wieder eine ganze Menge Themen auf dem Zettel. In den letzten 14 Tagen ist eine ganze Menge passiert. Eins muss ich noch vorneweg sagen, mir ist gerade während des Podcastens beim Reden eine Blombe auf den Tisch gefallen und ich weiß zurzeit überhaupt gar nicht, wo die ist. Ich habe zumindest jetzt ein ziemlich großes Loch in meinem Zahn und ihr kennt das vielleicht, wenn sich irgendwas geändert hat in eurem Mund, dann geht ihr immer mal mit der Zunge hin und so richtig für die Konzentration ist es auch nicht förderlich. Das heißt, wenn ich das ein oder andere Mal abschweife, dann liegt es vielleicht an an dem Umstand. Wenn ihr jetzt irgendwelche Bilder am Kopf habt, dann denkt einfach nicht an den rosa Elefanten und dann passt es schon. Also ich probiere alles zu geben und jetzt durch diese Themen durchzuleiten. Als erstes habe ich gefunden einen Blogpost auf unbounced.com und da geht es um das Thema, es gibt kein Above the Fold. Und meine erste Reaktion war, what? Es gibt kein Above the Fold? Ich glaube, die Annahme ist falsch. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Als ich mir den Blogpost durchgelesen habe, habe ich festgestellt, was die Jungs und Mädels da meinen. Es geht um die Annahme, dass es so viele Devices da draußen gibt und so viele Darstellungsformen von Monitoren und Handy-Displays, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist, den Bereich Above the Fold so richtig zu fassen. Aber das löst natürlich, oder das ist ein Problem, was gelöst werden muss. Von den Suchmaschinen, aber auch von den Leuten, die natürlich Internetseiten anbieten. Und da dachte ich, dass Unbounce natürlich auch für die Conversion Rate zuständig ist. Das heißt, zu wissen, wo der Bereich Above the Fold eigentlich ist, wo mein Schaufenster anfängt und wo es zu Ende ist, gehört in meiner Welt zumindest sehr stark zur Conversion-Optimierung dazu. Und da war ich schon ein bisschen verwundert. Aber ich kenne das Problem und weiß, glaube ich, auch, auf welchem Problem dieser Post basiert. Nämlich, dass es im Bereich Webdesign und Internetseitenkreation extrem schwierig ist, für alle Devices diesen Bereich Above the Fold so richtig passend auszuliefern. Und das ist ja nicht nur device-abhängig, sondern das ist auch sehr stark abhängig, wie ich meinen Browser zum Beispiel einrichte. Gerade auf dem Desktop ist es so, dass ich zum Beispiel sehr viele Toolbars irgendwie oben zu laufen habe, wo drei Reihen noch zusätzlich dazukommen. Und das drängt natürlich diesen Bereich Above the Fold auch weiter nach unten. Aber es ist auch ein Spezialproblem. Ich glaube, in der grundsätzlichen Annahme, und das ist das, was Google als Suchmaschine ja auch rendert, ist es so, dass sie natürlich pro Device ein bestimmtes Rendering machen und eine bestimmte Auflösung für diese Devices haben. Das heißt, die Aufgabe von einer Suchmaschine muss ja sein, zu erkennen, was der Bereich Above the Fold ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass so eine Suchmaschine wie Google das auch sehr gut zuordnen kann. Alleine, wenn ich mir angucke, was in der Konsole los ist, da gibt es eine Darstellungsform für Desktop. Das heißt, ich weiß im Großen und Ganzen ganz gut, wie Google die Seiten rendert. Und ich glaube, dass sie sie auch in bestimmten Auflösungen zusätzlich rendern werden, um diesen Bereich festzustellen. Und genauso ist es im Bereich Mobile, wo sie auch rendern und wo sie auch für bestimmte Device-Typen mit Sicherheit auch rendern werden, weil sie genau wissen wollen, was Above the Fold los ist. Die Diskussion hatten wir ja in den vergangenen Jahren auch schon, dass es genau sogar Updates gab, die sich direkt mit dem Thema Above the Fold beschäftigt haben. Da ging es zwar sehr stark darum, ob da Werbung platziert ist oder nicht, aber es ging im Kern darum, festzustellen, was ist denn der Bereich Above the Fold eigentlich auf dieser Seite. Und ich will euch aus meiner Sicht einfach mal kurz darstellen, warum ich denke, dass dieser Bereich auch für die Suchmaschinenoptimierung extrem wichtig ist. Ich glaube, dass die Suchmaschine gerade Google auf dem Weg ist oder immer schon geäußert hat, dass sie sich wünschen, nah an das Denken der Offline-Welt ranzukommen. Und in der Anlehnung zur Offline-Welt ist dieser Bereich Above the Fold das Schaufenster in einem normalen Ladengeschäft. Das ist zumindest so, wie ich es assoziiere. Und da ist es so, dass ich als Gewerbetreibender natürlich dafür sorgen will, dass ich eine Aufmerksamkeit generiere, weil ich coole Angebote habe, weil ich eine coole Darstellungsform habe. Irgendwie muss ich die Aufmerksamkeit von meinem Schaufenster, also von dem Vorbeilaufenden, auf mein Schaufenster richten. Und wenn ich es dann mit den Inhalten noch schaffe, den Menschen eine Aufmerksamkeit abzuringen und ihn dann vielleicht dazu bringe, noch in meinen Laden zu kommen und dann vielleicht noch was verkaufe, dann hat dieser Bereich Schaufenster super gewirkt. Und genauso sieht es ja für mich auch aus in dem Bereich Above the Fold für eine Internetseite. Ich muss also dafür sorgen, dass ich in diesem Bereich, auch wenn der im Mobile-Bereich klein ist, dass ich so viel entweder Aufmerksamkeit erzeuge oder Angebote da reinlege oder einen Call to Action da reinlege, dass ich das Ziel, was ich haben will, im Bereich Above the Fold irgendwie einspielen kann. Und das ist im Desktop relativ einfach, würde ich mal sagen, aber wird auch oft falsch gemacht, weil gerade in diesem Bereich Above the Fold sehr stark mit Bildern oft gearbeitet wird und Texte nicht stattfinden. Ihr müsst euch jetzt mal in die Situation einer Suchmaschine versetzen, das heißt alles, was ihr digital in das Schaufenster legt, wenn das nur ein Bild ist, dann habt ihr einfach ein schönes Schaufenster mit einem Hintergrundbild. Wenn ihr aber Produkte auch da reinstellt, wo ja auch ein Bild raus entsteht, ihr aber keine Erklärung oder keine Preise mit ranstellt, dann ist dieses Schaufenster relativ leer. Wer soll jetzt in euren Laden kommen, wenn es nicht bestimmte Angebote gibt, die eine Beschreibung haben oder so? Das heißt, in Anlehnung an das, was wir in der Suchmaschinenoptimierung machen, ist es so, dass ich natürlich in dem Bereich Above the Fold nicht nur ein Bild haben sollte, sondern ich sollte auch das hinterlegen, was die Suchmaschine auslesen kann, nämlich Text. Und diese pfiffige Kombination zwischen Slidern oder Header-Grafiken und Text und Call-to-Action ist eigentlich das, was diesen Bereich Above the Fold so spannend macht und was es auch für die Suchmaschine spannend macht. Da ist natürlich die eine Seite, dass manche Leute sagen, okay, wenn ich die Verweildauer auf einer Seite relativ hoch habe, dann ist es ein positives User-Signal für die Suchmaschinenoptimierung. Das stimmt natürlich und wir optimieren unsere Seiten natürlich auch auf genau diesen Part und auch auf die Absprungrate, aber es ist natürlich auch so, dass das, was ich oben anbiete, den ersten Anreiz bieten soll, damit weitergelesen wird. Das heißt, ein Call to Action kann zum Beispiel sein, nicht, dass ich direkt verkaufe, sondern dass ich auf die Inhalte, die Under the Fold sind, einfach verweisen kann, damit gelesen wird und damit die Verweildauer auf der Seite höher wird. Es kann aber auch so sein, dass da oben ganz klar der Call to Action ist und das ist gerade so bei transaktionsgetriebenen Seiten ja oft so und dann habt ihr eigentlich nicht das Problem, weil die anderen Seiten, die in dem Bereich unterwegs sind, ja meistens genauso gestaltet sind und dann auch schnell zu einem Thema führen. Das heißt auch nicht, dass da drunter, also under the fold, auch noch Inhalte kommen, die die Suchmaschine nicht auslesen kann. Aber ich glaube, dass dieser Bereich above the fold eine ganz besondere Wertigkeit hat für die Suchmaschine, um da Inhalte festzustellen. Gerade was die Festlegung auf bestimmte Keyword-Cluster, Keywords und Themenbereiche hindeutet. Und wenn wir den Bereich der Links uns angucken, dann ist dieser Bereich auch wichtig, weil die Links, die ich da platziere, das sind so meinetwegen meine Top-Seller-Produkte. Alles, was ich da verlinke, scheint mir wichtig zu sein. Wenn ich also eine Top-Navigation habe, dann ist es wichtig für mich, dass ich den User in bestimmte Unterkategorien meiner Seite leiten kann. Da ist es aber vielleicht nicht so wichtig, oben ein Impressum zum Beispiel einzubinden, weil das eine Randinformation ist, die jetzt vielleicht gar nicht so passend ist. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, irgendwelche Sachen, die eigentlich in den Footer gehören, wie eine Datenschutzsache, wie ein Impressum oder andere unwichtige Sachen nach oben zu ziehen, sondern da oben könnte zum Beispiel ein Wiki sein, ein FAQ sein, gerade wenn die mir sehr wertvoll sind und wenn ich mir sehr viel Mühe mit diesen Bereichen gegeben habe, dann lege ich die nach oben, weil ich sie ja auch in der normalen Welt in mein Schaufenster legen würde, weil sie mir wichtig sind. Also, lest euch diesen Post mal durch und schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was eure Meinung ist. Ich glaube sehr stark an dieses Thema und ich werde den Blogpost, den wir auf Sumago geschrieben haben, zu diesem Thema Schaufensterphilosophie auch nochmal hier reinhauen. Dann habe ich auf eTailment einen Post gefunden. Da geht es um Pop-Up-Stores für Content-Marketing und eigentlich geht es da nicht so sehr um Content-Marketing, aber es geht um Pop-Up-Stores, die sind ja sehr angesagt. Das sind diese Stores, die so in den Fußgängerzonen, in den Mittelbereichen, in den Laufgängen stehen, die eigentlich kleine Grundflächen haben, die aber ja sehr viel Laufkundschaft haben und die, glaube ich auch, nach den Zahlen, die ich zumindest mal gesehen habe, auch gar nicht so preiswert sind. Das ist aber, also im Vergleich zu einem festen Ladengeschäft immer noch sehr preiswert sind, aber eben, ja, umso größer irgendwie die Mall ist, umso hochpreisiger sind auch die Angebote für diese Flächen. Aber es ist ein schöner Bereich, um einfach mal, gerade wenn man produktlastig arbeitet und Produkte am Start hat, wirklich mal zu gucken, ob die denn abseits, gerade wenn man im Digitalen ausschließlich unterwegs war, ob die auch in der normalen Welt funktionieren. Und was ich so spannend finde bei diesen Pop-Up-Stores ist, dass sie eben relativ günstig zu haben sind und dass ich diesen Schritt, den ich vom Digitalen in die Offline-Welt mache, dass ich die halt super begleiten kann. Ich kann also zeigen, wie ich diesen Stand gebaut habe, wie ich die Ausstattung gemacht habe, wie ich Personal geplant habe. Ich kann vorstellen, welche Erwartungen ich habe, welche Aktionen ich geplant habe. Und natürlich dann, wie es gelaufen ist. Und das kann ich super verhackstücken in meinem Blog, super verhackstücken in Social Media und kann damit meine Marke und meinen Brand natürlich super darstellen und eine Reputation aufbauen. Das ist für mich auch Content Marketing. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, das löst ja kein Problem an sich. Ich glaube schon, dass es ein Problem für eine gewisse Klientel löst, vielleicht nur indirekt, weil das Produkt natürlich irgendwie beworben werden soll und eigentlich nur der Prozess beworben wird. Aber warum sollen Leute, die an dem Prozess interessiert sind, also meinetwegen Leute, die im Online-Marketing unterwegs sind und die einfach nur diesen Schritt und die Assimilation hin zum Offline-Marketing mitbekommen wollen, warum sollen die nicht Konsumenten für mein Produkt sein? Das ist also die indirekte Denke hin zum Verkauf. Und ich glaube, dass die gerade, wenn man den Faktor Branding mit reinrechnet, extrem wichtig ist. Guckt euch mal diese Stores an und geht vielleicht mit offenen Augen einfach mal durch die Welt, durch eure Malls, die ihr in eurer Nähe habt und bewertet das mal. Gerade Jochen Schweizer ist ja so ein Paradebeispiel, die sind irgendwann aus dieser ganzen Online-Welt auch in diesen Malls gestartet. Das werdet ihr vielleicht auch gesehen haben, dass gerade zur Weihnachtszeit, ich glaube auch mehr so temporär, so eine Pop-Up-Stores da hingestellt werden. Und nach dem, was ich sehe und wahrnehme, ist es wirklich so, dass gerade Jochen Schweizer das ja jedes Jahr wieder macht, also zumindest in den Einkaufszentren, die ich kenne. Und das steht ja nicht dafür, dass es unerfolgreich war, sondern dass entweder einer an die Idee glaubt oder dass es wirtschaftlich auch sehr, sehr sinnvoll ist. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Thema auch für euch interessant sein kann. Was ich wieder als Chance sehe, ist eben, dass Jochen Schweizer das Thema eben wirklich noch in Social Media ausspielt. Das finde ich persönlich nämlich sehr interessant. Ja, dann habe ich einen Post gefunden auf Search Engine Guide und da geht es um Content Marketing über Autorität und da sind ein paar Punkte drin, die ziemlich wichtig sind, die man beachten sollte. Das lest euch einfach mal durch. Da will ich im Detail hier nicht so drauf eingehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch dazu einfach bei mir. Eine Sache, die ich extrem spannend fand, gerade jetzt hier vor der Demexco, und das habe ich in einem Blogpost gefunden auf der W&V, also Werben und Verkaufen, die Online-Präsenz davon. Da hat der Christian Meyer von Müller Milch, der verantwortet da, glaube ich, den ganzen Bereich Europa. Und irgendwie haben die was geschrieben, dass er ein Budget von über 100 Millionen verwaltet oder so. Der hat sich in einem offenen Brief an die Demexco relativ ausgekotzt über die ganze Digitalwirtschaft. So habe ich es zumindest empfunden. Vielleicht war es ein bisschen anders. Und da schlagen jetzt so zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits kann ich total verstehen, dass der Gute so seinen Unmut über die ganzen Schaumschläger etc. pp. Einfach mal rausgelassen hat. Und die Darstellungsform von den Leuten auf der Demexco zu dem, was hinten bei rauskommt, hat auch mich oftmals überhaupt nicht befriedigt. Ich glaube, dass es an der Größe des Systems grundsätzlich liegt. Ich glaube, dass bestimmte heroische Herangehensweisen, die man so hat im Online-Marketing oder im Marketing grundsätzlich, dass die ab einer gewissen Firmengröße, und das sind die Firmengrößen, die sich die Demexco standmäßig überhaupt leisten können, dass da die Prozesse natürlich sehr viel langsamer werden. Da wird nach außen immer mehr aufgemuskelt, weil das System so funktioniert, aber nach innen sind die Prozesse oftmals relativ schlecht will ich nicht mal sagen, sondern da, wo viele Menschen arbeiten, sind die Prozesse immer komplizierter und wo Menschen miteinander arbeiten, gibt es auch immer mehr Probleme als da, wo weniger Menschen miteinander arbeiten, die sich halt noch ganz gut verstehen. Er hat diesen Brief geschrieben und ich muss sagen, die andere Seite der Medaille ist halt, er ist Teil des Systems. Wenn er also eine Budgetverwaltung von über 100 Millionen hat, dann bestückt er ja dieses System mit Reichweite. Und nun steht Müllermilch in meiner Empfindung jetzt nicht gerade dafür, dass im subjektiven Bereich nur geworben wird, sondern da geht es ganz knallhart um Reichweite und um Markenwahrnehmung und auch um Selbstdarstellung. Und ja, ich glaube, dass Müllermilch, ich glaube grundsätzlich, wenn du in einer Firma arbeitest, die diese Größe hat, dann darfst du so einen Brief nicht schreiben. Dann darfst du diesen Frust haben, du darfst ihn aber nicht so öffentlich machen. Ich glaube, dass es grundsätzlich verkehrt war, weil dieses System halt so funktioniert und Müllermilch auch in diesem System funktioniert. Es gibt gar keine Alternative für das, was da bemängelt wird. Und deswegen fand ich diesen Brief extrem interessant, aber ich fand ihn auch ein bisschen unplatziert, muss ich sagen. Den nächsten Post habe ich in der letzten Woche gefunden auf onpage.org und das ist ein Post, den der Erik Kubitz geschrieben hat und da geht es um die Keyword-Recherche. Das ist grundsätzlich erstmal kein Thema. Ich glaube, dass es sehr cool ist, dass ein Gastautor wie Erik Kubitz, den ich sehr, sehr, sehr schätze, dass der einen Gastbeitrag schreibt bei OnPage.org. Für mich ist eher das Problem die Überschrift. Und zwar hat er eben gesagt in der Überschrift, dass man eine Keyword-Recherche in 3 Minuten machen kann. Und das, glaube ich, ist eine Sache, die natürlich in den Bereich reingeht, ja, ich muss reißerische Überschriften machen, damit ich mehr Leute auf meinen Post kriege, damit ich mehr Leser kriege, damit ich mehr Klicks kriege. Aber das läuft natürlich konträr zu diesem ganzen Thema SEO. Weil was löst das aus? Er beschreibt einen Prozess, den man, wenn man sehr, sehr viel Übung hat, Keyword-Recherche natürlich nennen kann. Klar ist eine Keyword-Recherche, aber der dauert in meiner Welt zumindest deutlich länger und die geht nur ein wenig schneller und auch nicht in 3 Minuten, wenn man wirklich über sehr, sehr viel Erfahrung verfügt. Wenn man aber sehr, sehr viel Parameter in eine Keyword-Recherche mit reinbringt, auch für einen Artikel, dann dauert es kürzer als 3 Minuten, lieber Erik. Das glaube ich einfach. Und ich glaube auch, dass es nicht gut ist, solche Artikel zu schreiben unter dem mit dem Hintergrund, dass natürlich auf Kundenseite jetzt alle denken, dass Erik Kubitz eine Keyword-Recherche in 3 Minuten macht. Und ich glaube, dass das einfach nicht ehrlich ist, weil ich glaube nicht daran, dass du 3 Minuten brauchst für eine Keyword-Recherche. Das glaube ich nicht. Sondern du gibst dir Mühe und ich glaube felsenfest, dass eine Keyword-Recherche selbst für ein kleines Thema, aber wenn man sie relativ umfassend macht und wenn man sie nach neuesten Maßstäben natürlich auch relativ holistisch macht, weil man einen Bereich groß abbilden will und holistisch abbilden will, dass man dann locker 1/2 bis 1 Stunde braucht, wenn nicht sogar 2 bis 3 Stunden braucht, um sicher in dem Thema zu sein, um zu wissen, wie man bestimmte Terme fokussieren muss. Und ich glaube, dass dieser Artikel inhaltlich sehr, sehr geil ist und er ist genauso geschrieben, wie ich Erik kenne, nämlich sachlich total richtig, aber die Überschrift und das, was als Ableitung daraus folgt, das ist für meine Begriffe nicht der richtige Weg. Ich weiß jetzt auch, das hat der Erik ja auch erklärt, dass es mehr darum ging, Autoren in Verlagen zu erklären, dass die Keyword-Recherche Bestandteil ihres Recherche- oder Schreibprozesses sein kann. Und wenn die da halt sagen, oh, ich habe keine Zeit, 2 Stunden mich mit einer Keyword-Recherche zu beschäftigen, dann ist es natürlich für die cool, die jetzt denken, in 3 Minuten eine Keyword-Recherche machen zu können. Das trifft für die, glaube ich, auch nicht zu, weil die eben unerfahren in dem Thema sind und, glaube ich, noch ein bisschen länger dafür brauchen. Und das ist halt kontraproduktiv für den Bereich SEO-Betreuung. Ja, dann 2 Blogposts, die ich da draußen gefunden habe, auf die ich nur kurz verweisen will. Einmal auf dem Creative-Blog, 3 Wege für geiles Branding. Das solltet ihr euch mal durchlesen. Ich weiß, dass sich sehr viele Leute im KMU-Bereich sehr, sehr schwer tun mit Branding, weil es eben irgendwie ja eine persönliche Sache ist und dazu eigentlich auch das erforderlich ist, dass man sich mit seinen USPs und mit seiner Firma grundsätzlich auseinandersetzen muss. Und das machen viele ja gerade, wenn es läuft, überhaupt gar nicht. Dass ich mir da die Zunge wund sülze im Endeffekt in den Beratungsgesprächen, das passt ja eigentlich auf keine Kuhhaut. Ich will aber nicht aufhören, auf so eine Sachen hinzuweisen und darauf zu verweisen. Und deswegen werde ich in diesen Shownotes zu dieser Ausgabe diese 3 Punkte einfach mal verlinken. Ich werde auch einen weiteren Blogpost verlinken, den ich auf Marketing Insider Group gefunden habe. Da geht es nämlich um 100 englischsprachige Influencer, die im Bereich Content Marketing unterwegs sind. Und wenn ihr einen Feedreader nutzt, und da kann ich euch nur zu raten, um euch einfach im Thema zu halten, dann geht es immer darum, die Listen und die Feeds gut zu bestücken mit aktuell wichtigen Leuten. Und da guckt euch diese Liste mal an. Wenn da bestimmte Leute mit bei sind, die ihr noch nicht auf dem Schirm hattet, dann ergänzt die doch bitte. Ja, dann gab es ja in der letzten Woche auch wieder mal ein Update bei Google anscheinend. Und das SEO-Portal hat darüber geschrieben. Ich habe aber auch bei SEO Roundtable einen Blogpost dazu gelesen. Das Problem bei diesen Updates ist ja, dass Google in der letzten Zeit eigentlich aufgehört hat zu publizieren, dass es Updates sind. Und sie haben auf jeden Fall aufgehört zu publizieren, welche Namen denn diese Updates haben. Also wir hatten Panda, wir hatten Pinguin, wir hatten Hummingbird, aber dazwischen gab es natürlich sehr viele feine Justierungen, die nicht mehr namentlich irgendwie benannt worden sind. Und dann ist irgendwann einer hergekommen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Würde es jetzt, wenn ich es sagen müsste, irgendwie es Search Metrics zu schustern, obwohl das vielleicht gar nicht stimmt, irgendeiner begann, das Ding Core Update zu nennen. Und seit dem Punkt weiß ich eigentlich gar nicht mehr, was Core sein soll. Also es geht um den Kern des Algorithmus. Ja, der wird ja sowieso immer ständig angepasst und verändert. Aber ich habe so den Eindruck, dass es wirklich jetzt zu einer Zeit gekommen ist, wo Google nicht mehr sagt, welche Updates sie eigentlich fahren, sondern es gibt einen laufenden Betrieb von Pinguin, es gibt einen laufenden Durchlauf von Panda und es gibt Sachen, die noch irgendwie nachjustiert werden, auch aus den Bereichen, nehme ich mal an, die wir nicht mehr richtig zuordnen können, weil Menschen wollen ja immer alles in eine Schublade stecken. Und alles, was wir nicht wissen, das nennen wir jetzt ab jetzt Core-Update. Und in der letzten Woche hat es anscheinend wieder so ein Core-Update gegeben. Und jetzt ist die Gemeinde darüber am Philosophieren, was es denn war. Und jeder teilt so seine Beobachtung. Und das ist wirklich eine coole Sache, weil egal, wie wir es nennen, nennen wir es alles Core-Update, ist mir eigentlich völlig wurscht. Mir ist eigentlich wichtig, dass irgendjemand sagt, hey, da hat sich was getan. Und da sind ja die zahlreichen Wetterberichte, die es da draußen zum Thema Indexveränderungen gibt. Ein sehr, sehr guter Indikator dafür. Aber es ist cool, dass wir uns darüber unterhalten, was wir in unseren Tracking-Ergebnissen sehen können, damit wir vielleicht ableiten können, um welchen Kern es geht. Und da ist es mir völlig wurscht, ob das Ding jetzt Pinguin oder Panda heißt. Mir ist wichtig, dass vielleicht eine Mehrzahl von Leuten irgendwann feststellt, ey, es geht mehr um Inhalt, ey, es geht mehr um Links, ey, es geht mehr um die Richtung rechts, es geht mehr um die Richtung links. Und dann kann ich meine eigene Schlussfolgerung daraus ziehen. Das Coole an SEO ist ja eigentlich, oder am Online-Marketing grundsätzlich, dass man unter der ganzen Flut der Informationen seinen eigenen Weg gehen kann und gehen muss, weil nur dann hat man die Möglichkeit, sich individuell zu platzieren. In dem Fall des Core-Updates ist es jetzt so, dass auch viele Leute dazu geschrieben haben, auch der Michael Schöttler auf dem SEO-Portal dazu geschrieben hat. Und was ihm aufgefallen ist, ist eben, dass er denkt, dass bestimmte Teile aus dem Bereich der Links kamen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ich sehe das nicht. Ich sehe nur, dass es bei bestimmten Projekten extreme Ausschläge gegeben hat. Ich glaube nicht direkt, dass es an den Links liegen kann. Aber ich weiß das auch ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich weiß nur, dass es diesen Punkt gibt, also wo es wieder ein Update gab, ein Core-Update, der auch im Systrix-Tool zum Beispiel, weil wir das benutzen, auch mit dem G-Punkt bei mir zumindest ausgeschildert ist. Und deswegen weiß ich, dass irgendwas passiert ist, aber ich kann es noch beim besten Willen nicht zuordnen. Ich sehe nur die Projekte, die explodiert sind und ich sehe die Projekte, die stark verloren haben, auch danach noch weiter verloren haben, weil eigentlich der eigentliche Start von diesem Update ist ja schon ein paar Wochen zurück. Ich weiß aber beim besten Willen noch nicht, warum. Und es ist ein Aufruf an euch, wenn ihr Schlussfolgerungen habt und denkt zu wissen, woran es gelegen hat, weil ihr bestimmte Techniken auf bestimmten Blogs oder auf bestimmten Seiten benutzt habt, dann lasst es uns wissen. Schreibt in euren eigenen Blogs darüber oder schreibt hier in die Kommentare oder schreibt auch bei Michael im SEO-Portal darüber, was eure Beobachtungen sind, damit wir diesem Ganzen, was im Hintergrund passiert, auf die Schliche kommen können. Meine Vermutung ist aber, dass es wirklich immer ein Potpourri ist und eigentlich gar nicht mehr zurückverfolgt werden kann. Deswegen ist eigentlich das, weil es nicht ist, sind wir jetzt dazu übergegangen, hier zumindest in unserer Agentur, dass wir ein globales Schema haben in die Richtung, in die wir uns bewegen wollen. Und alles, was rechts und links so stattfindet an Veränderungen, wo der Algorithmus sich vielleicht verändert hat, das bringt uns im Kern nicht aus der Spur, sondern wir arbeiten sehr intensiv an Inhalten, sehr intensiv an holistischen Inhalten, sehr intensiv an Content-Breite-Ausbau und an Keyword-Kombination und Keyword-Clustering. Das ist so unsere Stärke, in der wir uns bewegen und da haben wir bestimmte Richtungen auch, wie Inhalte auszusehen haben, in Ausrichtung zu dem, was Google eigentlich will und wo wir denken, wo Google eigentlich hin will und wo sie in 5 Jahren stehen wollen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht bestimmte Nebenprojekte auch für große Projekte bauen kann, auf Keyword-Domains oder auf ausgelagerten Domains, wo ich einfach ein bisschen spielen kann und bestimmte Algorithmusänderungen, die ich aktuell so auf dem Schirm habe, einfach mal ausprobieren kann und wo ich vielleicht eine Top-Platzierung auch in umkämpften Bereichen erzeugen kann. Aber ich würde nie mit der Hauptdomain damit spielen, sondern immer mit Nebendomains. Und das zeigt eigentlich auch die Erfahrung, dass das sehr sinnvoll ist, einfach die Hauptdomain nicht in Gefahr zu bringen, aber mit externen Sachen zu spielen. Wenn die irgendwann abrauchen, dann ist es nicht ganz so schlimm. Dann kann man einfach den Gewinn, den man damit vielleicht erzeugt hat und den Traffic, den man erzeugt hat, einfach als, ja, als nettes Giveaway sehen. Das Schlimmste wäre aber, wenn die Hauptdomain eben abraucht zu dem Bereich, dann wäre es halt schlimm. Aber wenn dieses Nebenprojekt halt auch durch die Decke geht und stabil steht nach einigen Monaten oder nach einigen Jahren und Trust erzeugen kann, dann ist es auch für die Hauptdomain immer sehr, sehr wertvoll. Ja, das zu dem Thema. Also schreibt was, wenn ihr zum Core-Update irgendwas gesehen habt. Dann habe ich noch bei Bazumo einen Blogpost gefunden. Da geht es um ROI für Content Marketing und eine Sichtweise darauf. Das ist für Leute interessant, die immer noch denken, dass man mit Content Marketing einen direkten ROI erzeugen kann. Und der Artikel beschreibt eigentlich nochmal sehr schön, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das immer ein indirekter ROI ist, der Also ich glaube, dass dieser Artikel für Leute, die es noch nicht begriffen haben, ein sehr schöner Anstoß sein kann, um zu verstehen, dass indirektes Marketing, und dazu gehört eben auch das ganze Thema Branding, Brandbuilding, dass das ein Riesenweg ist und dass der schon immer da war und dass alle großen Marken nach diesem Muster funktionieren und dass man so denken muss, um einen ROI zu erzeugen, der aber indirekt ist und der nicht so wie im SEA meinetwegen so 1:1 erzeugt werden kann und direkt auch so reported werden kann. Deswegen lest euch den einfach mal durch. Dann gab es einen Blogpost von Julian Zicki auf Seokratie. Der schreibt da eine ganze Menge coole Sachen und wir haben hier sehr oft Artikel im Wayne-Podcast, die er verfasst hat. Und in diesem Artikel geht es darum, dass er auf einer Konferenz war. Ich glaube, das war Brighton SEO in England, wo es sehr stark um Content Marketing ging, aber eben auch um SEO. Und da sind die beiden Felder SEO, Linkbuilding und Content Marketing einfach nochmal gegeneinander gehalten worden. Und er hat in seinem Blogpost dazu Stellung genommen und hat, ich glaube, 4 Gründe genannt, warum Linkbuilding eigentlich out ist und Content Marketing eigentlich der geile Scheiß ist. Und ich glaube, das zu trennen ist falsch. Ich glaube, Julian meint das vielleicht auch gar nicht so, aber es kommt natürlich immer so rüber, dass jetzt nur noch Content Marketing der heiße Scheiß ist. Und ich glaube, die Kombination ist es. Es ist nicht, ich mache Content Marketing oder ich mache Linkbuilding nach dem Muster von 2008, sondern es geht darum, cooles Content-Marketing zu machen und dann Link-Building-Techniken von 2016 zu benutzen, um diesen Content dann auch zu beschießen und zum Ranken zu bekommen. Weil eins ist auch eine mehr. Es gibt natürlich den Content, der automatisch verlinkt wird, weil er so, so super cool ist. Aber das ist die Ausnahme. Gerade Content, der sich einfach so viral verbreitet, sondern eigentlich geht es darum, den Inhalt zu erzeugen und dann den Leuten mitzuteilen, dass es den Inhalt überhaupt gibt. Und da kann natürlich ein Testimonial oder ein Gastbeitrag dazu beitragen, ein Artikel oder ein Stück Content-Marketing bekannter zu machen. Und was führt oder diese Veröffentlichung führt dann zwangsläufig dazu, dass auch Links entstehen. Und wenn ich die nach dem bestimmten Muster Follow, No Follow eben auch mir einkaufen kann im Zuge des Linkbuildings, dann hat das einen Wert und dann hat das auch einen Ranking-Wert und nur so funktioniert es eigentlich auch. Dass die Kombination natürlich auch wichtig ist, verkennen auch viele Leute, nämlich gerade die Kombination aus Do-Follow und No-Follow ist wichtig, weil gerade die No-Follow-verlinkten Seiten, wo ich meinetwegen einen Gastkommentar habe oder ein Editorial habe, da wird ja oftmals mit No-Follow nur verlinkt, dann sorgen die aber oftmals dafür, wenn ich in einem guten Blog unterwegs bin, dass ich halt Traffic kriege. Und dieser Traffic, wenn der themenrelevant ist, dann sorgt der auch dafür, dass ich User-Signale kriege, die für mein Stück Content positiv sind, gerade wenn ich dieses Stück Content eben für SEO auch aufs Ranking optimiert habe. Und das in der Kombination Traffic und Verlinkung mit Do-Follow, das schafft eigentlich viele Parameter, die für SEO wichtig sind und nach unserer Erfahrung und in unserer Welt sind ist die Kombination extrem wichtig und extrem wertvoll. Deswegen würde ich es nicht so trennen, wie Julian das vielleicht macht. Vielleicht habe ich ihn auch falsch verstanden, aber ich glaube, ich muss es nochmal zurückbrechen. Auch wir haben in unserer Welt die Anfragen, wo Quick and Dirty Linkbuilding angefragt wird. Nach bestimmten Mustern machen wir das auch noch. Nicht mehr ganz so billig, wie es früher mal war. Das heißt, so dieser ganze Spam-Bereich ist eigentlich grundsätzlich weg. Aber das Einbuchen oder die Kontakte zu nutzen zu bestimmten Portalen, auch in skalierter Basis. Das ist eine Sache, die schon durchaus noch gemacht wird. Das ist aber nur ein Kombinationspunkt. Und das hat alles was mit Arbeit zu tun. Das kann man zwar in Teilen skalieren, aber nicht so skalieren, wie wir damals meinetwegen irgendwelche Link-Wheels irgendwie gebaut haben. Und das ist ja das, was der Julian auch in seinem Blogpost auch geschrieben hat, dass gerade auf der Brighton irgendwie eine Menge über Link-Wheels geredet wurde und über Blocknetzwerke und so, die wieder total im Trend sind. Nee, sowas machen wir nicht, zumindest nicht im klassischen Sinne. Man muss ja immer unterscheiden, es gibt ja Blocknetzwerke, die wirklich Netzwerke sind, weil es um Vermarktung geht, und es gibt Blocknetzwerke, die einfach nur mal aufgesetzt wurden in billig und in hässlich, die einfach nur dazu da waren, Links zu erzeugen, und so eine Sachen machen wir halt nicht mehr. Ja, ihr merkt, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust, nämlich einmal das Skalierte und das Machbare und dann auf der anderen Seite das Content-Marketing. Ich glaube, die intelligente Kombination ist es, und quick and dirty, so wie viele Kunden das anfragen, weil sie noch einfach den Stand von 2005 haben, das funktioniert nicht mehr, sondern alles ist teurer geworden und alles ist zeitintensiver geworden und alles ist Arbeit geworden, und genau in der Kombination kriegt man auch Erfolg. Das Problem ist nur, dass man das halt relativ schwer dem Kunden erklären kann, weil es eben teurer ist. Ja, und da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz. Ja, das waren die Blogposts, die ich da draußen gefunden habe. Die werde ich auch in die in die Shownotes hier reinschreiben. Und wir können jetzt mit dem Hauptthema weitermachen. Und dann gibt es noch diese große Auflösung dieses Mysteries, was ich erzeugt habe. Und dann werde ich irgendwann zum Zahnarzt dackeln und diese Blombe ausbessern lassen. So, Hauptthema.
Denken groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh.
Ja, Hauptthema. Ich habe in der letzten Woche gesehen, dass es wieder eine heftige Diskussion gegeben hat über oder um das Thema rum KPIs für SEO. Und diesem Thema will ich mich mal annehmen in dieser Ausgabe. Zumindest will ich kurz erklären, wie meine Sicht auf das Thema ist, weil man kann es natürlich von sehr vielen Seiten aus sehen. Ich glaube, das Hauptsteckenpferd, warum es immer wieder so Diskussionen um das Thema KPIs gibt, ist, dass sehr viele Leute die Sichtbarkeitsindizes von Tools dafür hernehmen, KPIs zu erzeugen. Und das ist, glaube ich, so althergebracht. Ich glaube, die meisten, die ich da draußen kenne, reporten mit Systrix. Und der Sichtbarkeitsindexwert, der ist natürlich einer, den, da kann man diskutieren drüber, ob der wertvoll ist, um KPIs zu erzeugen. Fangen wir mal einfach in dem Bereich an. Würde ich persönlich eine KPI nehmen, die aus dem Sichtbarkeitsindex von Systrix kommt, also aus dem allgemeinen Sichtbarkeitsindex, und da muss ich sagen, ja. Ich glaube, dass wenn man sehr aktiv an einer Seite arbeitet und einem bestimmten Themenumfeld sich tummelt, auch wenn man vielleicht in einer Nische startet, kommt man, wenn man sehr aktiv in einem Bereich ist, immer auch an die Bereiche, die Mainstream sind und somit auch in den normalen, in das normale Keyword-Set, was das Sichtbarkeitsindex, was der Sichtbarkeitsindex abbildet. Und dann zeigt es eigentlich die allgemeine Sichtbarkeit auf dem Markt oder im Internet zu einem bestimmten großen Themenkomplex, von dem du vielleicht nur eine Nische besetzt, aber das Große und Ganze ist es ja. Das heißt, wenn ich Speichenverkäufer bin, dann geht es grundsätzlich um das Thema Fahrrad. Das heißt, selbst wenn die Speichen nicht in dem Sichtbarkeitsindex allgemein drin sind, dann ist das große Thema Fahrrad für mich aber so wichtig, um da stattzufinden, dass ich auf jeden Fall wieder in den Bereich des Sichtbarkeitsindexes reinschlittern würde. Das heißt, wenn ich da keine Sichtbarkeitsentwicklung hinkriege, dann finde ich auch in dem Thema nicht richtig statt. Dann bin ich vielleicht im B2B-Bereich einer der schärfsten Speichenlieferanten, die es da draußen gibt auf diesem Planeten. Aber ich habe in der allgemeinen Wahrnehmung in dem Thema halt nicht so sehr viel gerissen. Was nicht heißt, dass ich unerfolgreich erfolgreich bin. Also es hat nichts mit Erfolg oder Nicht-Erfolg zu tun. Aber wenn wir von SEO reden und von Traffic auch über SEO reden, dann reden wir natürlich auch über die allgemeine Wahrnehmung einer Marke und dann vielleicht auch eher um Branding in diesem Zusammenhang als um das Keyword-Set an sich. Wenn ich als Marke also in dem Bereich Fahrrad mehr stattfinde und in allen Themenkomplexen, die darum ranken, dann habe ich auch fürs Branding einfach mehr erreicht. Also ich gucke mir auf jeden Fall immer gerade den Sistrix-Sichtbarkeitswert für den normalen Index auch an. Der ist für mich jeden Sonntag zumindest immer auch ein Ziel, was ich mir abends immer vornehme, dass ich mir diesen Wert angucke, um die allgemeine Entwicklung zu sehen und eben auch zu sehen, welche Bereiche sich entwickelt haben oder nicht entwickelt haben. Was für mich noch eine viel stärkere KPI ist, ist ein eigenes Keyword-Set anzulegen, wo man optimiert daran arbeitet und was man direkt in seinem Optimierungsworkflow drin hat, was auch mit einem bei Sistrix ja auch mit einem bestimmten Sichtbarkeitsindexwert belegt werden kann. Und die Entwicklung von diesem Bereich zu tracken, ist eigentlich noch sehr viel interessanter. Das hat ein bisschen den Schwachpunkt, dass du natürlich, wenn du dein Keyword-Set immer wieder anreicherst, dass es zu Verschiebungen in der Sichtbarkeit kommen kann. Aber ich sehe insgesamt, dass ich breiter werde, dass ich insgesamt am richtigen Hebel bin und dass ich da auf der richtigen Spur bin. Und wenn man es noch ein bisschen geschickter machen will, dann clustert man das noch in mehrere Sichtbarkeitsindizes, die persönlich angelegt worden sind, um bestimmte Bereiche wirklich abzuschließen und zu gucken, wie die sich entwickeln. Da halt also auch in Silos arbeiten. Wir nehmen da eigentlich Sistrix nicht mehr, muss ich sagen, sondern nehmen da Advanced Web Ranking, um da auch tagesbasiertes Tracking mit reinzunehmen. Und da arbeiten wir schon mit mehreren Projekten, um einfach einen Abschluss zu haben und eine Sichtbarkeit auf einem Keyword-Set zu erzeugen. Das ist für mich eine viel stärkere KPI. Und dann gibt es natürlich noch so KPIs, die durchs Netz schwirren und wo man sich natürlich mal drüber unterhalten sollte. Was ich in der letzten Woche gesehen habe, ist halt eine KPI, die sich aus dem Traffic, die auf dem Traffic aufbaut. Und das ist natürlich eine coole Sache, weil viele Leute haben ja eine KPI, die gerade im SEO unterwegs sind, die auf Basis von Rankings geschaltet ist. Und das ist eine KPI, die natürlich ein bisschen schwierig ist, weil du kannst Nummer 1 Ranking für ein Keyword oder eine Keyword-Kombination haben und es kommt kein Traffic rüber. Dann weiß ich natürlich eigentlich, dass ich vielleicht in einem bestimmten Nischenbereich sauber gearbeitet habe, aber wenn der Traffic halt sehr gering ist, dann ist es unternehmerisch halt einfach überhaupt gar keine KPI und jeder Auftraggeber, den ich habe, der wird natürlich am Ende des Tages fragen, was habe ich denn verdient oder was verdiene ich, auf welchem Weg bin ich, kann ich irgendwann den ROI erzeugen für dieses SEO-Projekt und das ist halt mit Nischen-Keywords, wo ich vielleicht relativ schnell auf 1 komme, relativ schwierig umzusetzen. Und deswegen würde ich das Ranking als KPI nicht so gerne heranziehen. Andererseits, wenn man so Einzelwörter hat, die halt wirklich ein starkes Suchvolumen haben, dann ist für mich das, umso stärker diese Konstellation wird, umso wichtiger ist es auch für mich, das als KPI ranzuziehen. Aber das ist halt oftmals anders. Gerade viele SEO-Agenturen arbeiten wirklich mit Nischen-Keywords oder mit Keyword-Kombinationen, die im Suchvolumen nicht so stark sind, wo man aber immer noch sagen kann, hey, wir sind jetzt hier auf 1 und dicke Hose. Aber das ist, glaube ich, nicht Ziel der Sache. Im Kern haben die Leute schon recht, die sagen, okay, SEO muss die KPI Traffic haben, weil nur das den Erfolg widerspiegelt, wenn ich Besucher auf meine Seite locke durch organische Suchergebnisse, durch organischen Traffic, dann habe ich eigentlich mein Ziel als SEO erst erreicht und meinen Auftrag auch erfüllt im Sinne des Kunden. Die Kombination ist es vielleicht. Es ist ja nicht so, dass es jetzt darum geht, einfach eine KPI rauszufiltern, sondern ich würde halt die Kombination aus starken Keywords und dem Traffic, der auf bestimmten Clustern oder auf bestimmten Keywords liegt, als KPI nehmen und dann die Laufzeit einfach betrachten, weil es natürlich so ist, dass ich mich mit dem Ranking auch nach oben arbeiten muss. Und die Verbindung zwischen Traffic und Ranking, die ist natürlich auch wichtig, um die zu beobachten, abseits der KPIs. Dann hat auch noch jemand geschrieben, und da wird es dann, glaube ich, ein bisschen schwieriger, dass die Conversions ein Hebel für eine KPI sein können für den Erfolg von SEO. Und da bin ich halt wirklich ein bisschen skeptisch, weil wenn du als Agentur halt SEO in der Kombination mit Conversion-Optimierung oder mit einem Callcenter anbietest, dann mag das Sinn haben. Aber mein Auftrag als SEO ist eigentlich, Ranking zu erzeugen für traffic-relevante Keywords und daraus wirklich dann ja Besucher zu generieren, die erstmal auf die Seite kommen. Und dann wird es ja für mich als SEO schwierig, KPIs überhaupt einzufügen. Das heißt, wenn ich eine Seite habe, die gut optimiert ist, wo aber ein Call to Action von einer anderen Agentur gebaut wird und der Call to Action entspricht jetzt nicht dem, was die User erwarten, dann ist es halt relativ schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wie die Zielgruppe sich in dem Thema verhält, wie das Produktplacement grundsätzlich ist, wie das Branding ist von einer bestimmten Marke, wie das Vertrauen ist. Das heißt, ich leite die Leute auf eine Seite, mache meinen SEO-Job gut und dann passieren einfach Sachen, die ich nicht unter Kontrolle habe und die dazu führen, dass ich eigentlich die Conversion nicht als KPI einführen kann und auch nicht will. Ganz oft ist es so, dass wir bei Kunden auch Call-to-Action-Flächen haben, die zu einem Lead führen, die in Form von einem Telefonanruf meinetwegen ausgelöst werden. Und dann ist vielleicht die Conversion noch, ja, der Lead zum Telefonanruf, den würde ich mir noch gefallen lassen, aber jetzt wirklich den Sale dahinter zu bewerten, das liegt ja jetzt meinetwegen auch sehr stark an dem Call Agent, der dahinter ist und wie der sich verhält. Und da würde ich als SEO jetzt überhaupt nicht anfangen zu sagen, okay, die Conversion ist gut, weil da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Es sei denn, wie ich schon sagte, das Callcenter ist in meiner Hand und ich kann diesen ganzen Flow darstellen, dann macht es vielleicht Sinn. Aber wenn ich nur SEO mache, dann ist das für mich keine KPI. Ja, darüber hinaus gibt es natürlich noch ein paar andere Werte in der Kombination, ein paar andere Werte, die man noch aus der Search-Konsole auch ableiten kann. Das Clustering und das Siloing von bestimmten Sachen, die Verzeichnisstärke, die man auch in Form von Sichtbarkeit und von Ranking darstellen kann. Da kann man auch den Anteil an Top-10-Platzierungen, an Top-3-Platzierungen, an Top-1-Platzierungen auch als KPI nehmen, dass man sich bestimmte Ziele setzt, dass ich innerhalb eines Jahres vielleicht mit einem Keyword-Set von 30 traffic-starken Keywords meinetwegen wirklich einen bestimmten Anteil X in die Position 1 bis 10 schieße oder 1 bis 5 oder 1 bis 3 schieße. Da seid ihr relativ frei aufgestellt. Ich glaube aber, dass das die großen KPIs sind, die man beachten sollte. Und alle, die nur aufs Ranking schielen und die da den Leuten noch ein bisschen Sand in die Augen schmeißen, weil sie einfach viele Top-One-Rankings haben. Und ihr kennt die Agenturen ja auch, wo einfach unten so ein Ticker auf den Seiten durchläuft, wo auch Platzierungen gezeigt sind, die teilweise entweder nicht mehr stimmen, das kommt ja auch oftmals vor, oder wo einfach irgendwelche Nischen-Keywords oder Keyword-Kombinationen gezeigt werden, die dann auf 1 sind, dann ist natürlich der allgemeine Kunde geneigt zu sagen, boah, wenn die das geschafft haben, das ist ja total cool, dann können die mir vielleicht auch helfen. Aber wenn man dann mal hinter die Zahlen guckt und guckt, wie viel Suchvolumen eigentlich auf den Keywords drauf ist, dann ist da meistens das relativ dünn. Und wenn man auch guckt, dass man bestimmte Keyword-Kombinationen eingibt und die Suchergebnismenge innerhalb des Index von Google halt auch nicht so groß ist, dann ist es auch für die SEO-Agentur extrem leicht, einfach da einen Top-1-Ranking zu erzeugen. Ja, wenn ihr dann noch eigene Meinung zu habt, welche KPIs man noch so anlegen kann, abseits von denen, die ich jetzt gerade geschildert habe, dann schreibt das doch in die Kommentare. Das wäre für mich eine interessante Diskussion und würde dem ein oder anderen da draußen sicherlich auch helfen. So, ich hoffe, dass ich dieses Thema relativ umfassend beschrieben habe, und wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr mir gerne auch eine persönliche Message schreiben. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und wir gehen in die Event-Tipps, weil da gibt es jetzt die News, die ich noch raushauen wollte und die mir extrem wichtig ist. Also bis gleich.
Echte Menschen statt der Scheißmaschine, geht ins Hirn wie eine Jet-Turbine.
Ja, meine Lieben, in dem Bereich Event-Tipps will ich einfach ein paar Sachen von uns diesmal bewerben und jetzt nicht den großen Wurf in Richtung andere Konferenzen starten, sondern ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir haben am 10. September 2016 in Berlin veranstaltet von Sumago das große Online-Marketing-Card-Battle. Das heißt, wir werden da den schnellsten Online-Marketer rausfiltern, der mit dem Card unterwegs ist. Das ist natürlich mit Ruhm und Ehre verbunden, aber in erster Linie mit Networking und mit Spaß haben. Das ist eigentlich das große Ziel, was wir bei Sumago haben, Menschen zusammenzubringen, die networken und die eine schöne Zeit miteinander haben. Das ist, so sind wir an das Thema rangegangen und da haben wir grundsätzlich an dem Thema Spaß dran. Wir haben die 30 Plätze voll, das heißt, wir haben 30 Teilnehmer. Wir werden also eine ganze Menge Runden ziehen können in den 3,5 Stunden, wo wir die Bahn haben. Und am Ende des Tages werden wir einen Sieger haben. Wenn ihr einfach so kommen wollt, weil ihr einfach networken wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Die Getränke sind Selbstzahler, da müsst ihr also ein bisschen in die Tasche greifen. Aber Geld spielt ja da hoffentlich keine Rolle. Zumindest wenn ihr den Geldbeutel als Ausschlusskriterium dafür anlegt, dass ihr nicht networken wollt, dann ist sowieso irgendwie was falsch. Das heißt, ihr seid herzlich eingeladen zu kommen und zu networken. Ich würde mich freuen, wenn da ein paar Pappnasen von euch noch kommen. Meldet euch einfach vielleicht im Vorfeld bei mir, dann haben wir so einen kleinen Überblick darüber, wer denn alles erscheinen will. Wenn ihr aber auch einfach so euch spontan entscheidet, dann kommt einfach vorbei. Wir sind in Neukölln ab 17 Uhr am Samstag, den 10. September. Ich werde das hier in den Shownotes nochmal verlinken, damit ihr sehen könnt, wo wir uns genau treffen und wo die Halle denn da eigentlich ist. Dann haben wir eine Woche danach am Freitag und Samstag das große Online-Marketing Hochseeangeln. Da sind wir auch schon voll. Wir werden aber davon berichten, wie voll wir denn sind beim Angeln. Das wird wieder eine lustige Nummer. Ich bin gespannt, wie das Wetter wird. Letztes Jahr war es ja ziemlich seicht und ich bin ja eigentlich so ein Fan, dass es mal richtig abgeht auf dem Meer und richtig schön schaukelt, weil dann werden wir einfach ein bisschen Spaß mehr miteinander haben. Mal gucken, wie es ist. Wenn wir aber Sonne haben und es ist wieder schön glatt, ist es eigentlich auch eine coole Nummer. Spaß werden wir auch da miteinander haben. So, kommen wir jetzt zu dem Bereich, was ich ja angekündigt habe, wo es eine Neuerung gibt und einen Bereich, auf den ich mich wirklich sehr stark freue, und das ist der Bereich Barcamp Berlin. Alle Leute, die mich schon ein paar Jahre begleiten, die wissen ja, dass ich die Campings damals aus der Grundidee Barcamp entwickelt habe und deswegen bin ich ein Riesenfan von Barcamps, muss aber zu meiner Schande eingestehen, dass ich da in den letzten Jahren so ein bisschen untreu geworden bin, weil ich in meiner subjektiven Wahrnehmung zumindest das Gefühl hatte, dass Barcamps nicht mehr so der letzte Schrei sind. Es gibt zwar noch sehr viele Barcamps, aber dass jetzt so der richtig große Wurf, wie mal das Barcamp Berlin in 2008 war, gelungen ist, wo wirklich hunderte von Teilnehmern zusammenkommen, das ist wirklich 2008 zu Ende gegangen. Also die Barcamps, die ich so mitgemacht habe, auch danach noch, die waren alle so im Bereich, ja, 200, 300 Leute, hatten aber medial auch nicht den Bass, wie früher mal das Barcamp in Berlin hatte oder wie eine Republika hatte, als sie noch zu gleicher Zeit stattgefunden hat. Also gerade Republika war für mich immer so eine Sache, wo ich gesagt habe, oh, die Jungs haben richtig Gas gegeben und das Barcamp-System ist so ein bisschen auseinandergebrochen. Nun hatte ich genug zu tun damit, die Campings groß zu machen, die Campings Week zu bauen. Da sind wir ja auch immer noch dran. Das hat ja nie eigentlich ein Ende, aber ich habe auch nie vergessen, wo eigentlich die Wurzeln sind und fand das System Barcamp eigentlich immer spannend und ich fand schon vom Hörensagen es auch super, dass der Jan Theofeld diesen Bereich Barcamp und das Barcamp Berlin auch irgendwie immer noch so am Leben gehalten hat. Ich habe dann in 2016 mir vorgenommen, okay, Marco, du gehst jetzt mal wieder zu einem offenen Barcamp, nämlich dem Barcamp Berlin, bin da hingegangen und ja, habe da sehr, sehr viel coole und positive Eindrücke gehabt, habe aber auch sehr, sehr viele negative Eindrücke gehabt. Und das macht jetzt das Event überhaupt gar nicht schlecht, sondern das sind eben so ein paar Sachen, wo ich sage, das ist schade, dass so ein Event einfach gerade in Berlin nicht so der Leithammel ist im Bereich Barcamps und vielleicht auch in dem großen Reigen der Konferenzen richtig stattfindet, also richtig medial auch stattfindet. Weil das, was die Republika geschafft hat, das kann eigentlich das Barcamp Berlin auch schaffen, weil eigentlich sind alle Zutaten da, wenn man es auf ein gewisses Level hebt. Und schon als ich da war, habe ich gedacht, Mensch, eigentlich habe ich jetzt alle Möglichkeiten in der Tasche oder viele Möglichkeiten in der Tasche, um das Barcamp zu alter Stärke zu verhelfen. Und warum frage ich den Jan einfach nicht, ob wir das ganze Ding zusammen machen? Und gesagt, getan, ja, nicht labern, machen, bin ich zum Jan hingegangen und siehe da, Jan war mit der Entwicklung auch nicht so richtig zufrieden. Er ist eine One-Man-Show und wir wissen alle, wie schwierig es ist, als One-Man-Show so ein Ding nach oben zu prügeln. Gerade wenn man noch andere Barcamps veranstaltet und das als Business-Case sieht, dann ist es gar nicht so einfach, so ein Ding groß zu machen und die richtigen Partner vor allen Dingen zu finden, um es groß zu machen. Weil ihr wisst alle, wenn du quick and dirty die falschen Partner dir ins Boot holst, dann ist es relativ schwierig. Dann wird sich das irgendwann zerstreiten, so wie es ja nach 2008 auch wohl im Barcamp Berlin der Fall war. Und dann geht es halt irgendwie mehr oder weniger vor die Hunde. Und er war auch gleich Feuer und Flamme, dass wir was zusammen machen, weil er anscheinend die Campix auch als Erfolgskonzept sieht und natürlich auch gesehen hat, dass ich eine gewisse Expertise mit Sumago auch in dem Bereich Veranstaltungen habe. Und so sind wir nach ein paar Sachen, die wir so glatt ziehen mussten, natürlich kommen wir aus verschiedenen Denkwelten, haben uns aber ziemlich schnell einigen können und sind jetzt an dem Punkt, dass wir wirklich das Barcamp Berlin 2017 gemeinsam angehen und wirklich das Ding richtig, richtig groß machen wollen. Das heißt, richtig groß heißt jetzt noch nicht so Rockstars-Bereich, aber so den Bereich bis 500 Leute, den haben wir uns auf jeden Fall auf die Fahnen geschrieben. Das wäre dann schon mal eine deutliche Steigerung. Das Barcamp Berlin in 2016 waren, glaube ich, 120 Leute. Mit 500 Leuten, glaube ich, werden wir schon ja so das Leadership im Bereich Barcamp, sage ich mal, und dann so auch das Hauptstadt-Barcamp. Und das habe ich mir so auf die Fahne geschrieben. Ich habe auch eine Menge Ideen. Jan hat auch eine Menge Ideen. Und ich glaube, dass wir wirklich das Zeug haben, das Ding richtig groß zu machen und für eine Allgemeinheit wirklich auch sehr interessant zu machen. Mal ein bisschen was zu den Barcamps allgemein. Ich habe mich, nachdem ich mich mit Jan auch unterhalten habe, in meiner eigenen Wahrnehmung war es wirklich so, dass ja dieser Spirit von Barcamps so ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Also dass dieses Geben und Nehmen auf Augenhöhe, das ist gerade durch den aktuellen Konferenzzirkus, wo natürlich auch horrende Speaker-Honorare bezahlt werden teilweise, natürlich ein bisschen unter die Räder gekommen, weil es einfach dieses Geben und Nehmen vielleicht nicht mehr so im Zeitkorridor liegen oder im Zeittrend liegen. Ich glaube aber, wenn man mit dem Ansatz wirklich wieder daran geht, eine Sache runterzubrechen, die wirklich ein Non-Commercial ist, dann kann man diesen Bereich aufbrechen und noch viele Leute dazu bringen, zu sprechen, weil sie einem einfach wirklich diesem Sharing-Gedanken irgendwie folgen wollen. Und damit würden wir einfach das, was im Bereich Konferenzen aktuell passiert, durchbrechen. Und das würde ich sehr, sehr cool finden. Und das würde auch diesem Stempel und Konferenz wieder neues Leben einhauchen. Und da habe ich extrem Bock drauf. Und ihr wisst ja selber, dass ich, wenn ein bestimmter Strom in groß da ist, ganz gerne in kleinen gegen den Strom schwimme, um einfach menschlicher zu werden und es wieder auf einer anderen Art zu probieren und anders auszurollen, nach einem bestimmten Style auszurollen. Das heißt, wir haben viele Visionen für das Barcamp Berlin 2017 und ich freue mich natürlich, vielleicht hat der ein oder andere jetzt gedacht, das ist viel wilder. Ich finde es sehr wild und es bedeutet auch eine Menge Arbeit für mich und mein Team. Und ich freue mich extrem drauf. Und das Einzige, was ich eigentlich von euch will, ist vielleicht, dass ihr uns ein bisschen unterstützt in dem Bereich, das ein bisschen publik zu machen, dass ihr auch diesen Sharing-Ansatz auf Augenhöhe wieder unterstützt und kommt natürlich als Teilnehmer oder auch als Speaker kommt. Und einfach dafür sorgt, dass das Ding wieder ein richtiges Standing hat im Bereich Barcamps und vielleicht auch, und das ist, glaube ich, auch so mein gestecktes Ziel, der Republika so ein bisschen ans Bein pinkeln kann, weil ich glaube, das ist mir wirklich langsam zu Mainstream geworden und ich möchte gerade dazu einen Gegenpol setzen und da habe ich halt megamäßig Bock drauf. Ja, Einzelheiten dazu werden noch kommen. Also wir werden das Event mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Juli 2017 stattfinden lassen. Auf jeden Fall im Sommer, da freue ich mich auch drauf, weil da einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten noch gegeben sind. Und das war ja im Frühjahr mit der Campix irgendwie, das ist auch sehr cool, weil die Leute nicht rauskommen können und das Wetter relativ scheiße ist. Aber es ist so, dass der Sommer natürlich noch wieder einen anderen Spirit irgendwie erzeugen kann. Und da freue ich mich sehr drauf, da eben auch noch einen Pol zu haben, wo wir damit arbeiten können, mit den ganzen coolen Sachen, die halt im Sommer irgendwie möglich sind. Und da habe ich den ganzen Kopf voller Ideen. Ja, also markiert euch vielleicht in eurem Kalender den Juni 2017. Einzelheiten kommen noch. Wir werden die Seite auch noch umbauen. Da ist noch eine Menge Arbeit, die auf uns zukommt. Aber ihr wisst erstmal Bescheid. Barcamp Berlin 2017 mit Jan Theofel und Sumago zu alter Stärke. Ja, meine Lieben, das war's mit der Ausgabe 16 von Wayne, dem Human Marketing Podcast. Ich hoffe, dass wieder ein paar Themen für euch mit bei waren, die euch ja neue Synapsen beschert haben oder die neue Ideen euch beschert haben oder die euch vielleicht auch im Business weitergebracht haben. Dann wäre es eine coole Nummer. Ich freue mich auf die Kommentare hier zu dieser Sendung und ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Euer Marco. Wayne.
Adult is the child who has survived. Wait. The most powerful element in advertising is the truth.
The best way to predict the future is to create it.
In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope.
Was sonst?